Und herzlich willkommen, dazu sagte Dirk-Oliver Heckmann hier im Studio in Köln. Schön, dass Sie dabei sind. Dutzende Male haben wir ja hier im Deutschlandfunk auch an dieser Stelle über die aktuelle Entwicklung rund um die Corona-Pandemie diskutiert. Und auch heute hätten wir ja allen Anlass dazu. Gestern nämlich, da haben sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Bundeskanzlerin zu einer weiteren Videokonferenz zusammengeschaltet. Ergebnis, jetzt kommt er doch, der sogenannte harte Lockdown, der bereits übermorgen beginnt und zunächst bis zum 10. Januar gelten soll, wobei die Betonung auf zunächst liegt. Wir schauen auch gleich zu Beginn der Sendung mal kurz drauf. Aber die Corona-Pandemie, die sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es andere Themen gibt, die essentiell sind für Europa und seine Bürgerinnen und Bürger. Der Brexit zum Beispiel. Anfang des Jahres ist Großbritannien ja offiziell aus der EU ausgeschieden. Bis zum 31.12. aber verbleibt die Insel im gemeinsamen Binnenmarkt und in der Zollunion. Fast ein Jahr lang hatten beide Seiten Zeit, sich auf ein Abkommen über die künftigen Beziehungen zu einigen. Doch die Verhandlungen, die traten auf der Stelle. Auch ein Besuch des britischen Premiers Johnson in Brüssel änderte daran nichts. Brüssel und London setzten sich eine letzte Frist, die dann gestern Abend ablief. Obwohl sich beide Seiten wenig optimistisch zeigten, doch noch zu einem Ergebnis zu kommen, verlängerten sie die Frist für die Verhandlungen ein weiteres Mal. Die Zeit aber, bis zu der das EU-Parlament eine Vereinbarung noch rechtzeitig ratifizieren kann, sie ist eigentlich schon längst abgelaufen. Scheitern die Verhandlungen endgültig, könnte Folge sein, dass zum 1. Januar gegenseitige Zölle und Handelsbarrieren in Kraft treten. An der Grenze zwischen der EU und Großbritannien könnten sich kilometerlange Schlangen bilden, ganze Lieferketten könnten zusammenbrechen oder zumindest stark behindert werden mit unabsehbaren Folgen. Showdown zwischen EU und Großbritannien. Droht jetzt ein harter Brexit? Das ist das Thema heute Vormittag, deshalb hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Ich stelle Ihnen zunächst unsere Gäste vor. Das ist zunächst Franziska Brandner von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin in der Bundestagsfraktion, außerdem deren europapolitische Sprecherin. Sie ist uns aus unserem Funkhaus in Berlin zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Brandner.
Guten Tag, Herr Heckmann.
Dann Gunter Kriechbaum von der CDU. Er ist Vorsitzender des Europaausschusses des Deutschen Bundestags. Er sitzt vor uns netterweise in Pforzheim in einem Studio des Südwestdeutschen Rundfunks. Schönen guten Tag, Herr Kriechbaum.
Schönen guten Morgen, Herr Heckmann.
Und aus Bonn, aus seinem Büro in Bonn zugeschaltet, ist uns der Publizist und ehemalige Journalist der Deutschen Welle, Graham Lucas. Er wird uns die britische Perspektive näher bringen. Guten Morgen und herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Lucas.
Ja, guten Tag, Herr Heckmann.
Heute früh waren unsere Anrufbeantworter bereits geschaltet zwischen 8 und 9 Uhr und uns haben eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern angerufen. Hier eine Auswahl.
Ja, Rainer Karl Strasser aus St. Leon bei Heidelberg. Guten Morgen. Wenn man sich die ganzen Diskussionen um den Brexit so anhört, dann bekommt man eigentlich den Eindruck, dass der Herr Johnson gar keinen Vertrag will.
Dr. Schulz aus Darmstadt. Reisende soll man ziehen lassen. Es wird Zeit. Herr Johnson und die Frau May hatten ewige Zeit, etwas zu regeln. Und immer nur diese Rosinenpickerei oder ein Brexit pur. Sie sollen endlich gehen.
Guten Morgen, Marianne Glöckner, Berlin. Ja, ich kann die Briten auch verstehen. Die EU ist ein sehr reformbedürftiger Apparat. Und Großbritannien war einfach eine Weltmacht und Sie haben auch sicherlich sich eine Strategie überlegt. Also ich denke, dass es dass auch viel zu lange verhandelt wurde.
Hier ist Ludwig aus Friedberg. Die Briten, die haben sich schon immer eine Extrawurst bei uns in der EU erlaubt und auch bekommen. Und deshalb sehe ich schwarz für die weiteren Verhandlungen.
Bernd Verschelke aus Bonn. Mir ist ganz wichtig, dass die Briten selbstverständlich die Souveränität haben, zu entscheiden, nicht mehr Mitglied der EU zu sein. Aber mir ist auch ganz wichtig, dass es einen Unterschied geben muss zwischen einer Mitgliedschaft und einer Nichtmitgliedschaft. Ich persönlich habe relativ wenig Verständnis dafür, dass sich die EU, das wird Sie möglicherweise überraschen, nicht härter aufstellt.
Knut Jessen aus Hamburg. Wenn man sich den Prozess in England anguckt und guckt, was haben die jungen Leute eigentlich davon, die haben überhaupt nichts davon. Da sind irgendwelche alten sozusagen Seilschaften, die nochmal irgendwie ihre Bedürfnisse befriedigen. Also das ist schon auf einem relativ primitiven Niveau. Und die reißen Großbritannien da in einen Prozess. Eine Trennung ist vielleicht nicht das Drama, aber der ganze Prozess ist hochnotpeinlich, total unfair. und im 21. Jahrhundert eigentlich komplett neben der Spur.
Soweit eine Zusammenstellung der Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer, die heute Abend, heute früh sich bei uns gemeldet haben zum Thema Brexit. Zunächst wollen wir aber einen kurzen Blick werfen auf die aktuelle Entwicklung in Deutschland zum Thema Corona. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich ja mit Bundeskanzlerin Merkel auf einen sogenannten harten Lockdown verständigt, der zunächst bis 10. Januar gelten soll. Außer Supermärkte und Geschäfte des täglichen Bedarfs müssen Geschäfte schließen. Die erlaubten Kontakte werden auch über Weihnachten reduziert. Schulen und Kitas stellen auf Fernunterricht um oder heben die Präsenzpflicht auf. Franziska Brandner von Bündnis 90 Die Grünen, die Frage vielleicht an Sie. Richtige Entscheidung, überfällig, zu spät?
Die Entscheidung war jetzt notwendig, aber mich ärgert es mittlerweile, dieses Verfahren, ja, dass alle zwei Wochen diese Ministerpräsidentenrunde zusammenkommt und man dann immer nicht genau weiß, jetzt gilt es für eine Woche, für zwei Wochen oder vielleicht für kürzer. Und wir fordern als Grüne schon lange jetzt einen wirklich gesetzlich verbindlichen Stufenplan, in dem es Klarheit gibt, auch eine gewisse Absehbarkeit. Das ist einfach dringend notwendig. Und wir müssen jetzt eben auch schon wieder definieren, wie geht es denn weiter und wann und wie könnten welche Sektoren auch wieder rausgehen aus dem Lockdown. Man kann das nicht permanent ad hoc machen. Das ist für uns wirklich nach einem Dreivierteljahr jetzt Corona-Krise auch nicht mehr akzeptabel. Und wir müssen jetzt sicherstellen, dass der Einzelhandel mehr finanzielle Hilfe noch bekommt, dass unsere Innenstädte nicht sterben und dass vor allen Dingen auch die Notfallbetreuung für die Kinder wirklich überall gewährleistet wird.
Gunter Kriechbaum von der CDU, auch an Sie die erste Frage, bevor wir zum Brexit kommen später. Richtige Entscheidung, überfällig, zu spät?
Also ich begrüße, dass die Länderministerpräsidenten sich jetzt relativ schnell haben einigen können. Aber ich hätte es ebenso begrüßt, wenn man das schon vor wenigen Monaten gemacht hätte, weil da hat die Bundeskanzlerin schon auf diese dramatische Entwicklung hingewiesen. Da wurde ihr nur Panikmache vorgeworfen. Sie hatte damals gesprochen von 19.000 Infizierten pro Tag bis zu Weihnachten und all das, wie gesagt, wurde doch dann als hysterisch beschrieben. Heute ist man weiter, aber es wäre sicherlich klüger gewesen, die guten Ratschläge der Kanzlerin früher zu berücksichtigen.
Graham Lucas, der Brite in unserer Runde aus Bonn zugeschaltet. Sie als Brite, Herr Lucas, wie schauen Sie denn auf die Entwicklung in Deutschland? Die Lage in Ihrem Heimatland war ja auch sehr schwierig, oder ist es?
Ja, das stimmt. Also jetzt schaut es ein klein wenig besser aus. Man hat in der Tat einen Stufenplan eingeführt. Aber ich denke natürlich zurück an das Frühjahr, als Boris Johnson diese Entscheidung über den Lockdown an sich gezogen hatte und fatalerweise die Entscheidung drei Wochen verzögert hat. Und Experten sagen aus heutiger Sicht, das hat uns hat zu Tausende von Toten geführt. Wenn diese Entscheidung schneller gekommen wäre, hätten wir die große Katastrophe in Großbritannien vielleicht nicht gehabt. Heute stehen wir an zweiter Stelle, was die Toten angeht, hinter Italien in Europa. Und das sagt schon alles. Also ich denke, in Deutschland hat man jetzt zu lange gezögert und man hätte diesen Lockdown noch vor ein paar Wochen machen müssen.
Frau Brandner, Herr Kriechbaum, vielleicht nochmal die Rückfrage an Sie. Das denken Sie das auch? Haben wir dann zu wenig gelernt von anderen Ländern möglicherweise?
Also wir sind auch europäisch immer noch nicht wirklich abgestimmt. Das ist übrigens auch einer der Kritikpunkte, dass wir nicht in Gleichklang diese Kriterien definiert haben, wann welche Einschränkungen passieren. Nicht, dass sie überall gleich angewandt werden, ne? Bitte mich nicht falsch verstehen, aber die Europäische Kommission hat im Juli schon daran appelliert, dass man gemeinsam so einen Stufenplan definiert, der es übrigens dann auch ermöglicht, dass man grenzüberschreitend ähnliche Maßnahmen ergreifen kann. Da gucken wir vielleicht immer noch nicht gemeinsam europäisch auf diese Krise. Wir sollten aber auch weiter darüber hinaus gucken, auch in Asien, in anderen Teilen der Welt geht man ja durchaus erfolgreich mit dieser Pandemie um.
Herr Kriechbaum?
Also natürlich wäre es schön, wenn wir vielleicht manche Maßnahmen hätten, zur Verfügung stünden, die wir in Asien kennen. Aber das ist hier nicht durchsetzbar. Man denke nur an den Datenschutz. Das sind ja auch andere Parteien, die dort eben ich will nicht sagen blocken, aber jedenfalls haben dort die Länder natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und was Europa angeht, ich persönlich würde mir hier mehr Kompetenzen wünschen für die Europäische Union. Es hat auch relativ lange gedauert, bis die Europäische Kommission bei der ersten Welle ihre Stimme gefunden hat. Aber zur Realität gehört eben auch, dass hier in Deutschland die Kompetenzen des Infektionsschutzgesetzes in erster Linie bei den Ländern liegen, bei den Bundesländern liegen. Und hier muss sich sicherlich auch nach der Krise doch einiges ändern. Ich denke, da gehört manches auf den Prüfstand und wir brauchen sicherlich auch eine stärkere Europäisierung.
Graham Lucas, wie ist die Stimmung auf der Insel? Wie würden Sie das beschreiben? Sie haben ja vielfältige Kontakte zu Ihren Freunden, Ihrer Familie dort in Ihrem Heimatland. Glaubt man, dass man dann den Turnaround schaffen kann? Und wie angeschlagen ist Boris Johnson?
Ja, also man ist zumindest, was Covid-19 angeht, ein klein wenig optimistischer. Aber das Problem ist eben, man steht unmittelbar vor einem Doppelschlag. Also einmal weiß man schon sehr genau, das hat man so von den Experten gehört, dass die Auswirkungen wirtschaftlicher Art von der Pandemie mit so wirklich lange Zeit mit uns sein werden. Und jetzt stehen wir unmittelbar vor einer No-Deal-Situation, was ein vielleicht noch größerer Schlag sein wird, zumindest kurzfristig. Das heißt, die Leute sind extrem nervös und wissen im Moment nicht so genau, woher die größere Gefahr kommt.
Ja, damit haben Sie ja direkt die Brücke geschlagen. Graham Lucas, schönen Dank dafür, denn wir wollen uns ja intensiv mit dem Thema Brexit, Brexit-Verhandlungen oder Post-Brexit-Abkommen beschäftigen. Jetzt hier in dieser Sendung, ich habe es gerade eben schon gesagt, die Verhandlungen, die scheinen komplett festgefahren und zwar schon seit Wochen, seit Monaten. Die allerletzte Frist wurde genannt gestern Abend. Sie lief aus und tatsächlich wurde sie jetzt doch nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert. Wie schätzen Sie das ein? Die Frage in die Runde, Frau Brandner vielleicht als Erste. Droht jetzt ein harter Brexit?
Also erstmal haben Sie angesprochen, dass Fristen irgendwie in diesem Prozess auch nicht zu gelten scheinen. Also diese roten, harten Linien, die sind ja löchrige, ausgeleierte Gummis. Und natürlich sollte man so lange wie möglich verhandeln. Ich finde nur, dass es auch klar sein muss, dass es trotzdem eine Phase geben muss, in der die Parlamente, auch die nationalen Regierungen, dann das Ergebnis wirklich überprüfen können. Das heißt, je länger man das jetzt rauszieht, muss sich dann auch die Übergangszeit verlängern. Es kann nicht sein, dass über Weihnachten innerhalb von 2 Tagen ein Gesetzestext von 1000 Seiten nur überarbeitet werden kann. Das heißt, ich bin auch dafür, dass man länger verhandelt. Aber dann muss man auch die Übergangszeit entsprechend verlängern oder klar machen, was anderwärtig ab dem 1. Januar dann auch gilt.
Gunter Kriechbaum von der CDU, Vorsitzender des Europaausschusses. Wie schätzen Sie das ein? Nachdem jetzt die Gespräche nochmal verlängert worden sind, droht dennoch am Ende jetzt der harte Brexit?
Also die Fristen sind natürlich kein Selbstzweck, sondern das wurde von Frau Brandner schon richtigerweise angesprochen. Es geht natürlich darum, dass das Europäische Parlament den Vertrag, den Handelsvertrag auch noch ratifizieren muss. Dazu braucht man auch die notwendige Zeit, auch in den Ausschüssen. Das Abkommen wird nachher über 1000 Seiten stark
sein. Auch das britische Unterhaus und das muss ratifizieren, ne?
Auch das britische Unterhaus gehen wir im Übrigen auch mal positiv davon aus, dass es ein sogenanntes EU-Only-Abkommen bleibt, also keine gemischte Zuständigkeit entsteht. Sonst müssten nämlich alle Mitgliedstaaten, alle Parlamente der nationalen Mitgliedstaaten ratifizieren. Aber das hat man sicherlich im Blick. Nur, wie gesagt, auch mit der technischen Verlängerung so einfach ist das gar nicht, weil zum einen wir natürlich einen Übergangszeitraum haben, der dieses Jahr endet am 31.12. Und zwar wollte Boris Johnson keine Verlängerung haben. Diese Möglichkeit hätte er gehabt. Es gibt sogar ein Gesetz, das er im Unterhaus hat verabschieden lassen, dass eine Verlängerung nicht möglich ist. Also wie gesagt, auch bei allem guten Willen, den wir sicherlich an den Tag legen, aber dazu gehören zwei, wenn man gemeinsam ein Haus bauen will.
Graham Lucas, der Brite in unserer Runde, wie schätzen Sie das ein, nachdem jetzt die allerletzte Frist, die nicht die allerletzte Frist gewesen ist, abgelaufen ist, nochmal verlängert worden ist? Kommt der harte Brexit jetzt aus Ihrer Sicht?
Also zunächst einmal würde ich sagen, dass Fristen dehnbar sind in der Europäischen Union. Also wenn man etwas verlängern will, dann findet man ja schon einen Weg. Und interessanterweise in den letzten Stunden wurde von einigen Hardlinern in der konservativen Partei signalisiert, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, dass es eine Verlängerung für die Ratifizierung geben könnte, was weit in den Januar gehen würde. Das heißt, Johnson kriegt vielleicht da ein bisschen Unterstützung. Er hatte sich ja festgelegt, dass es keine Verlängerung geben sollte. Aber wenn die Leute, von der er sehr stark abhängig ist, jetzt sagen, ja, wir könnten uns das dann doch vorstellen, dann gibt ihm das ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Zur Frage, ob es zum harten Brexit kommt. Also ich bin in den letzten Tagen und Wochen mehrfach gefragt worden, wie ich da die Chancen sehe. Und
ist ja die Frage der Fragen.
Die Frage der Fragen. Und ich habe das immer mit etwa 70-30 eingeschätzt. Also das heißt, ich favorisiere nach wie vor ich sehe einen harten Brexit als zumindest immer noch den wahrscheinlichsten Ausgang an. Und zwar deshalb, weil die EU auf gar keinen Fall die Integrität des Binnenmarktes gefährden kann. Aber der Hauptstoßrichtung von dem Brexit ist genau das, um den Binnenmarkt zu gefährden. Und ich höre von vielen Freunden in Deutschland immer wieder das Argument, es ist doch völlig irrational, es ist völlig irre, was ihr macht. Und das Problem ist, Brexit ist nicht eine rationale Ideologie. Wir haben erlebt in den letzten 4-5 Jahren, wie das Konzept sich immer weiter verwandelt hat. Direkt nach dem Referendum haben die meisten Brexiteure nicht in Frage gestellt, dass wir die Zollunion und den Binnenmarkt verlassen. Und man sprach sehr viel vom Modell Norwegen. Und langsam über die Zeit hat diese Bewegung, diese Brexit-Ideologie sich weiter radikalisiert. Und die konservative Partei hat sich jetzt auch grundlegend verwandelt. Also Boris Johnson hat vor der Wahl vor einem Jahr die gemäßigten Kräfte, die pro-europäischen Kräfte in der Partei mehr oder weniger alle vor die Tür gestellt und aus der Partei geschmissen. Das heißt, die Leute, die noch reingekommen sind bei der Wahl vor einem Jahr, die sind auf seine Linie. Das sind so eher mehr Hardliner als gemäßigten Kräfte.
Werden wir gleich noch vertiefen, Herr Graham. Ja. Graham Lucas, wir möchten aber die Gelegenheit Herrn Samberger geben, der uns aus Bocholt angerufen hat, sich noch schnell in die Diskussion einzuschalten, bevor die Nachrichten um 10.30 Uhr kommen. Schönen guten Morgen, Herr Samberger.
Ja, guten Morgen.
Was ist denn Ihre Meinung?
Also ich muss jetzt ein bisschen drastischer werden. Ich finde sehr interessant, was die Herren und die Dame da sagt, aber die Upper-Class-Rosinenpickerei seit Jahrzehnten, das geht gar nicht. Und darunter leiden die Arbeitnehmer und die Politikverdrossenheit nimmt in Europa immer mehr zu. Und die kleinen Leute und die Arbeitnehmer müssen es ausbauen, das geht gar nicht. Also man darf sich nicht wundern, wenn dann die Leute, die Arbeitnehmer oder wie auch auf die Straße gehen oder andere Sachen oder radikal werden, wenn so eine Politik von der Oberschicht oder von Herrn Johnson und anderen Leuten schon jahrzehntelang gemacht wird. Also so geht's nicht weiter.
Aber haben Sie nicht den Eindruck, Herr Samberger, dass die EU das eben verhindern möchte, dass eben Boris Johnson da Rosinenpickerei betreibt?
Ja, die EU soll endlich mal wieder Khrushchev den Schuh ausziehen und mit den Schuhen auf den Tisch schauen und sagen, so geht's nicht. Verstehen Sie? So Diplomatie ist ja schön und gut, aber irgendwann ist mit der Diplomatie zu Ende, da muss man Klartext sprechen. Und da muss man sagen, okay, dann geht's halt raus, dann machen wir dann an den Brexit extrem, aber wer muss das ausbaden? Die Arbeitnehmer müssen es ausbaden und die Lkw-Fahrer an der Grenze oder wie auch immer.
Aha. Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Möchte ich gerne noch in die Runde geben für den Nachrichten. Franziska Brandner vielleicht dazu.
Ja, Herr Samberger, ich stimme Ihnen zu, dass die Europäische Union wesentlich früher schon hätte jetzt aufzeigen müssen, was der Plan B ist und dass man eben auch härter sein kann. Und ich war sehr froh darüber, dass vor 10 Tagen der französische Präsident Macron auch angekündigt hat. Leute, ich lege sonst auch mein Veto ein. Und wir gehen in den Verhandlungen als Europäische Union schon sehr weit den Briten entgegen. Sehr weit an die Schmerzgrenze und vielleicht manchmal sogar schon einen Tick zu weit. Und da auch nochmal ein klares Signal zu senden. Wir geben unseren Binnenmarkt nicht auf. Wir lassen uns nicht erpressen. Und diese verrückte Johnson-Politik, die bestimmt nicht unsere eigene Zukunft. Und deswegen war ich froh, dass Herr Macron das so klar und deutlich gesagt hat. Und ich war eher enttäuscht darüber, dass Frau Merkel vorher Frau von der Leyen angeblich angerufen hat, um sie dazu zu dringen, stärkere Kompromisse zu machen. Ich finde auch, dass hier eine harte Linie notwendig ist. Wir dürfen unseren Binnenmarkt nicht gefährden, weil es geht am Ende, wie Sie sagen, zulasten der europäischen, deutschen Unternehmer und ihrer Mitarbeiter.
Herr Kriechbaum, noch 30 Sekunden vor den Nachrichten.
Also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten vor allem dann zu leiden, wenn es kein Abkommen gibt. Deswegen ist es auch sicherlich richtig, dass hier verhandelt wird und man sich um eine Lösung bemüht. Denn Großbritannien ist und bleibt ein Land mitten in Europa. Und der britische Markt ist wichtig, wie auch umgekehrt der Binnenmarkt. Und da wird es keine Aufweichungen geben. Deswegen wird ja auch so hart verhandelt. Und deswegen ist das auch für uns die rote Linie.
Harald Meyer hat uns geschrieben, Zitat, Boris Johnson ist kein seriöser Verhandlungspartner. Das sollte doch inzwischen ein für alle Male klar sein. Jetzt wollen Frau von der Leyen und Mr. Johnson den Parlamenten in Brüssel und London zumuten, binnen weniger Tage über ein hunderte, wenn nicht tausend Seiten starkes Vertragsdokument zu beraten und zu beschließen. Es soll ohne Deadline weiterverhandelt werden. Das kann, das darf nicht sein. Das ist die Meinung von Harald Meyer. Georg Dovermann sieht es so, die britische Regierung scheint nicht verstanden zu haben, dass sie nicht alleine auf der Welt ist und dass, wenn sie am Weltgeschehen teilhaben möchten, sich dort an die Spielregeln zu halten hat. Großbritannien ist damals mit einer Wählermehrheit in die EU eingetreten und sollte nun nicht so tun, als sei sie vom Kontinent erobert worden. Anderer Meinung ist Herr oder Frau Marquardt. Da hat uns die folgende E-Mail erreicht. Ich kann nachvollziehen, dass Großbritannien das womöglich sinkende Schiff Europa verlassen will. Es schaudert mich, mit welch gigantischen Summen die Zukunft der folgenden Generation aufs Spiel gesetzt wird, unter anderem auch durch ein Bürokratiemonster. So die Meinung von Herrn oder Frau Marquardt per E-Mail. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, beide Seiten haben sich verständigt auf eine Verlängerung der Verhandlungen, haben sich aber dabei pessimistisch gezeigt. Boris Johnson hat gesagt, ein Scheitern sei das wahrscheinlichste Szenario. Das war allerdings, Günter Kriechbaum von der CDU, bei den Verhandlungen um ein Brexit-Abkommen Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ja genauso. Da standen die Verhandlungen immer wieder vor dem Scheitern. Dass sich jetzt beide Seiten pessimistisch zeigen, ist das nicht möglicherweise auch wieder Theaterdonner?
Naja, zumindest will keiner als erstes den Stecker ziehen. Aber noch einmal, ich glaube, es ist gut, wenn man spricht, auch wenn vielleicht die Chancen auf eine Einigung nur noch sehr begrenzt sind. Aber noch einmal, worum geht es? Es geht tatsächlich darum, dass wir unseren Binnenmarkt schützen möchten. Und ein Land, was eben Zugang als außenstehendes Land Zugang zu diesem Binnenmarkt haben möchte, muss auch bereit sein, die Regeln dieses Binnenmarktes zu akzeptieren. Und wir müssen eben aufpassen, dass Großbritannien nicht nur jetzt heute diese Regeln akzeptiert, sondern auch in Zukunft, wenn beispielsweise sich Umweltstandards oder im Arbeitsschutz oder sonst wo Standards verschärfen, erhöht werden, so wie das in den letzten Jahren natürlich auch der Fall war, dann muss Großbritannien auch diese Schritte mitgehen. Und das ist der große Streitpunkt. Und hier müssen wir eben auch darauf achten, dass hier keine Wettbewerbsverzerrungen eintreten. Denn das, was wir unseren Unternehmern und unseren Bürgern auferlegen, das müssen dann auch andere bereit sein zu tragen. Und noch einmal, es zwingt einen natürlich niemand, diesem Binnenmarkt beizutreten. Aber wenn man die Früchte dieses Binnenmarktes genießen möchte, dann muss man auch die Regelungen akzeptieren.
Zu den einzelnen Knackpunkten kommen wir gerne noch mal intensiv jetzt im Verlauf der Sendung, aber vielleicht noch mal zur Verhandlungsstrategie, Franziska Brandner. Wie schätzen Sie das ein? Wie gesagt, es gab bei den Brexit-Verhandlungen ja auch immer wieder Situationen, wo es hieß, das wird nichts, das wird alles scheitern. Am Ende gab es doch den Deal. Also inwieweit ist da auch Theaterdonner im Spiel?
Da ist natürlich auch viel Theaterdonner mit dabei. Und wir wissen alle, dass gerade in Großbritannien auch alle sehr genau darauf achten, was macht Herr Johnson. Und es gibt seine radikalen Gesellen bei den Tories, die ja immer noch gar keinen Vertrag wollen. Und er weiß, wie mächtig sie sind. Sie haben ihm schließlich dabei geholfen, an die Macht zu kommen. Er hat ja mit Theresa May geputscht, mit diesen Gesellen, sage ich mal, ja. Und jetzt weiß er deswegen natürlich auch, welche Kraft und Macht die haben. Er hat ja selber alle Moderaten rausgedrängt. Und deswegen hat er schon die Schwierigkeit auch bei sich zu Hause. Er muss ja diesen Vertrag auch ratifizieren lassen vom Unterhaus, überhaupt dort auch eine Mehrheit zu organisieren. Und er weiß, wie gefährlich das ist. Vielleicht ist er selber an das nächste Opfer der Radikalisierung, die er selber ja mal mit vorangetrieben hat. Mhm. Aber erlauben Sie mir ganz kurz auf den Punkt von Herrn Mayer einzugehen.
Sehr gerne.
Weil ich finde, er hat ja absolut recht. Das habe ich deswegen auch vorhin gesagt. Die Fristen haben ja einen Zweck. Sie sollen den Parlamenten, sowohl dem Europäischen Parlament als auch dem Unterhaus, als auch den nationalen Regierungen, die zuzustimmen haben, die mögliche Zeit geben, um diesen Text auch überhaupt zu überprüfen. Das ist ja ein sehr relevanter Text, der uns über Jahre bindet und der enorme Konsequenzen hat. Und deswegen gab es die Fristen, damit es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, dass in einem Ausschuss das einmal diskutiert wird, dass man es sich wirklich auch anschauen kann. Und deswegen finde ich, wenn man jetzt weiter verhandelt, was man von mir aus noch machen kann, dann muss auch dann aber eine Zeit gegeben werden für die Parlamente zur Prüfung. Und dann kann der Austritt, also entschuldigen Sie, der harte Datum kann dann nicht der 1. Januar sein. Das, finde ich, gehört wirklich zusammen. Ansonsten ist das sowas von undemokratisch mit so weitreichenden Konsequenzen. Das finde ich nicht akzeptabel.
Aber Boris Johnson hat ja sogar ein Gesetz erlassen lassen im Unterhaus.
Er kann auch wieder ein anderes Gesetz erlassen.
Das trauen Sie ihm zu?
Also ich traue es ihm zu. Ich traue ihm alles zu. Das ist das vielleicht Traurige an dieser Situation.
Graham Lucas dazu vielleicht.
Ja, natürlich. Boris Johnson hatte ja auch als reine Provokation neulich in das Binnenmarktgesetz einige Klausel aufgenommen, wo er quasi zugeben musste, dass sie das internationale Recht brechen. Und als er glaubte, dass die Verhandlungen weitergehen, hat er dann diese Klausel wieder verschwinden lassen. Also es war reine Verhandlungstaktik. Und er war auch bereit, den Ruf Großbritanniens zu schaden, um diese Taktik durchzusetzen. Also Boris Johnson ist ein gewiefter Politiker, er weiß ganz genau, was er tut. Und im Moment geht es darum, dass er denkt, in Bezug auf das Handelsdefizit Großbritanniens mit der Europäischen Union im Binnenmarkt, dass er Europa zwingen kann, seine Bedingungen zu akzeptieren. Und man hört immer wieder diese Argumentation aus seiner Ecke da bei den Konservativen, Europa wird mehr Schaden bekommen als wir. Also es geht wirklich darum, hier fast den alten imperialistischen Stil etwas durchzusetzen. Und die glauben fest davon, sie sind fest davon überzeugt, dass die Europäer im letzten Augenblick nachgeben werden.
Also er will den allerbesten Deal für sein Land, für Großbritannien, Britain First sozusagen. Ist er denn eher ein Ideologe oder ist er jemand, der da sehr flexibel ist?
Johnson selber ist kein Ideologe. Also die Leute, die ihn gut kennen, sagen, er ist ideologienfrei, er ist auch glaubensfrei. Er ist nur daran interessiert, was Boris Johnson nutzt. Und das entscheidet er von einer Minute zur nächsten. Also das ist so, das kann man als, man kann ihn als Opportunist bezeichnen. Ich denke, das ist schon bei vielen Politikern der Fall. Aber in ihm sieht man eine sehr extreme Form. Er hat sich ja auch politisch verwandelt. Also vor 15 Jahren hat er sich als Liberaler gegeben. Man darf nicht vergessen, er hat sich erst entschieden für den Austritt, für den Brexit zu sein im Februar 2016, also 4 Monate vor dem Referendum, weil er gesehen hat, das gibt ihm die Möglichkeit, David Cameron unter Umständen zu stürzen. Das war sein Weg an die Spitze der Partei und des Landes.
Ulrich Baumgart schreibt uns aus Hamburg: Ich hoffe, dass es zu einem harten Brexit kommt, damit dieses Volk endlich aufwacht. Mit einem Deal bzw. einem weichen Brexit wäre weiterhin eine jahrzehntelange Quälerei vorprogrammiert. Und ein harter Brexit hieße aber Schnitt und Neuanfang für beide Seiten mit Rückkehr Großbritanniens in die EU, und zwar ohne Rabatte. Das ist die Meinung von Ulrich Baumgart, die ich Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten wollte. Und dazu passt auch unser Anrufer Herr Kevill, wenn ich das richtig sehe. Er ruft uns an aus Sigmaringen. Schönen guten Tag. Sie sind selbst britischer Staatsbürger?
Ja.
Schönen guten Tag, ja. Herzlich willkommen.
Ja, ich bin zum Schluss gekommen, dass wir ohne Vertrag, ohne Deal auskommen müssen. Es geht um die Grundlagen. Wir sind EU-Mitglieder geworden, weil wir gedacht haben, es ist ein Handelsverein. Im Laufe der Jahrzehnte wurde es zunehmend klar, es ist ein Versuch, die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen. Und wenn Sie denken, dass wir eine sehr lange Tradition der Demokratie haben in Großbritannien und dass die EU sich gezeigt hat als großer und leider erfolgreicher Feind der Demokratie, ist es logisch, dass wir rauskommen müssen. Und ich finde dann, diese Handlungen zurzeit sind sinnlos. Die EU versucht, uns immer unter Kontrolle zu halten. Besser wäre, wenn wir rauskommen, und dann ist es kristallklar, wir sind ein unabhängiges, souveränes Land, und dann könnten wir eine neue Beziehung zur EU aushandeln. Und es wäre besser für alle jetzt, wenn wir einen sauberen Schnitt machen, glaube ich.
Ist eine klare Position. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das hier formulieren, Herr Kevill. Bleiben Sie bitte auch an der Leitung. Wir hätten Sie gerne ein bisschen weiter noch in der Diskussion dabei. Aber eine Rückfrage habe ich vielleicht an der Stelle. Sie waren von Anfang an für einen Brexit, auch für einen harten Brexit. Und vielleicht dazu noch, Sie sprachen von der Europäischen Union als Feind der Demokratie. Woran machen Sie das fest?
Well, wie viele Referendums haben Sie abgelehnt in der Vergangenheit mit Antwort, falsche Antwort? Das sind Feinde der Demokratie. Aber nee, ich habe gedacht, dass wenn wir rauskämen, es wurde freundlich und konstruktiv gehandelt. Aber vom Anfang an, es war, man wollte ein Exempel statuieren.
Wer ist Mann? Wer ist Mann?
Die EU wollte uns als Beispiel, als Exempel nehmen, so dass kein anderes Land auf die Idee kommen würde, rauszukommen. Die Idee, dass wir immer noch unter der Kontrolle der EU bleiben, wenn wir raus sind, dass wir die Gesetze der EU folgen und so weiter, das geht einfach nicht für ein unabhängiges Land.
Herr Kevill, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wie gesagt, bleiben Sie bitte noch in der Leitung. Okay. Ich frage mal Gunter Kriechbaum von der CDU. Wie reagieren Sie darauf?
Nein, also die Europäische Union wollte ganz sicher kein Exempel statuieren, sondern ganz im Gegenteil, das Chaos in Großbritannien, auch gerade rund um das Austrittsabkommen im Unterhaus, wir erinnern uns ja hier die Monate und das Jahr zurück, das hat abschreckend gewirkt. Das hat abschreckend auf andere gewirkt, und in der Tat hören Sie nichts mehr in Dänemark oder in Niederlanden von Herrn Wilders und anderen, dass die jetzt noch ihrerseits ein Referendum über den Austritt einfordern. Eines ist sicherlich richtig, 1946 hatte Churchill schon die Vereinigten Staaten von Europa gefordert, aber um einem Missverständnis zu begegnen, er hat das immer gefordert, ohne die Beteiligung Großbritanniens, sondern den Job, dass Deutschland nicht mehr auf dumme Gedanken kommen sollte, den sollte Frankreich übernehmen. Und das erklärt eigentlich immer dieses Narrativ der Souveränität. Das wollte Großbritannien immer haben. Man wollte die Europäische Union immer auch als einen Binnenmarkt sehen. Deswegen hatte man nie Probleme damit, den Beitritt der Türkei einzufordern. Aber wir haben eben von dem Wechsel von der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union, von der EG zur EU, mehr als den Austausch von einem Buchstaben vollzogen. Und das ist in vielen Köpfen nicht angekommen. Und deswegen gilt für mich, der eigentliche Vater des Brexit ist gar nicht Herr Johnson, sondern ist Herr Cameron. Er hatte ohne Not ein Referendum vom Stapel gebrochen. Es gab niemanden, der das eingefordert hatte, sondern er wollte aus fraktionsinternen Gründen Leute domestizieren, wie ein Liam Fox, John Cash und andere mehr. So ist die Realität, und das sollte ihm ein Ventil geben. Ich möchte das jetzt nicht zu lange ausführen, aber Fakt war, dass Großbritannien auch damals vor Wahlen stand. Cameron ging davon aus, er würde eine Koalition dann benötigen, später mit den Lib Dems. Die würden schon dieses Referendum dann auf dem Opferaltar der Koalitionsverhandlungen einfordern und dann wäre er fein raus. Das Blöde war nur, er bekam die absolute Mehrheit, musste liefern. Es dauerte dann schon geraume Zeit, bis das Referendum überhaupt durchgeführt wurde. Aber all diejenigen, die immer diese Referenda eingefordert haben, da ist es ganz, ganz ruhig geworden, weil eines bleibt, so oder so, Hard Brexit oder nicht. Cameron, Johnson und alle dazwischen haben die britische Bevölkerung, das britische Volk gespalten. Und das ist etwas, was Politik nie tun darf. Man muss immer gucken, dass die Gemeinschaft, die Gesellschaft zusammenbleibt.
Ich möchte trotzdem nochmal auf das Argument von Herrn Kevel eingehen und das an Frau Brandner gerne weitergeben. Nämlich das Argument, dass die Briten gesagt haben, wir treten hier einer Handelsunion bei und keiner politischen Union. Und jetzt ändert sich die Geschäftsgrundlage und die EU hat ein Exempel statuieren wollen bei den Verhandlungen jetzt mit Großbritannien. Ist da nicht auch was dran? Kann man die Schuldfrage wirklich so einseitig verteilen?
Also die Briten haben sich dazu entschlossen, auszutreten. Das ist auch ihr gutes Recht. Die Problematik war, dass seit 2016 nie klar war, was darauf folgen soll. Dass es darüber keine Klarheit weder im Unterhaus gab, noch in den politischen Parteien eine klare Meinung dazu gab. Und das hat die letzten Wochen und Monate und Jahre sehr erschwert. Und jetzt möchte ich nochmal auf den Vorwurf eingehen, die EU sei Feind der Demokratie. Es wurde ja begründet, es gab Referenden und das hätte danach keine Änderung gehabt. Das stimmt ja gar nicht. Ich erinnere zum Beispiel Irland, damals Referendum, mit dem Punkt, wir wollen auch in Zukunft einen EU-Kommissar behalten. Heute haben immer noch alle Mitgliedstaaten einen EU-Kommissar. Auch in Frankreich Referendum an einzelnen Punkten gescheitert. Auch die wurden abgeändert. Es gibt heute keinen Verfassungsvertrag, sondern es gibt nur den Lissabonner Vertrag. Ist einfach also faktisch falsch, was Sie hier behaupten. Und dann sagen Sie, die EU möchte hier einfach nur die Kontrolle haben. Nein. Wissen Sie, die Großbritannien muss keinen Zugang zu unserem Binnenmarkt bekommen. Keiner verpflichtet oder möchte die Briten da in die Pflicht nehmen. Das Problem ist doch nur, dass die Briten rausgehen wollen, dass aber gleichzeitig bitte den kompletten Zugang zum Binnenmarkt behalten wollen. Und das passt halt nicht zusammen. Und das wird auch nicht klappen mit irgendeinem anderen Partner, sondern das gehört zusammen. Rechte und Pflichten. Und das ist die Krux, die seit 2016 diese Verhandlungen belastet, dass die Briten einerseits ja gerne weiter dabei bleiben möchten. Und ich gebe Ihnen übrigens auch noch ein anderes Beispiel als den Handel. Es geht auch um innere Sicherheit. Die Großbritannien, auch diese Regierung, möchte weiter den Austausch über Gefährder haben, über Terroristen, den Datenaustausch, dass man darüber kooperiert. Das ist auch in unserer beider gegenseitiger Interesse. Aber natürlich brauchen wir dann auch Rückversicherungen darüber, dass mit den Daten gut umgegangen wird. Das heißt, wir brauchen Regeln, wie mit Daten umgegangen sind. Das machen wir auch mit anderen Ländern wie den USA. Das machen wir mit jedem anderen Partner. Und nur Großbritannien sagt, nein, wir möchten es gerne fortführen, aber ohne jegliche Regeln. Das hat auch nichts mit der britischen Tradition zu tun. Das ist überhaupt nichts Britisches. Ja. Und das ist die Schwierigkeit.
Jetzt ist es richtig leidenschaftlich geworden, die Diskussion. Man kann sich vorstellen, wie die Verhandlungen in Brüssel und in London abgelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten. Herr Kevel, ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, auf diese vielen Argumente, die genannt worden sind, noch zu reagieren.
Ja, ich wusste nicht, dass man es so leicht mit der Wahrheit nimmt. Aber es fing an erstens nicht mit Cameron. Es war ein Druck, hat sich aufgebaut in Großbritannien. Cameron hat einfach gesagt, okay, wir müssen die Frage stellen. Er hat die andere Antwort erwartet, aber das ist eine andere Sache. Die Sache mit dem Parlament, das Problem im Parlament war, dass so viele Abgeordnete versucht hat, den Wille des Volkes zu ignorieren. Das waren Antidemokraten. Und mit dem EU-Referendum, ich kann es kaum glauben, was ich gerade gehört habe, die Franzosen und Holländer haben gegen die Verfassung gestimmt. Und das sollte das Ende des Ganzen. Was hat die EU getan? Ein paar Paragraphen rumgeschoben und sagt, ach ja, jetzt ist ein Vertrag, wir brauchen kein Referendum mehr.
Stimmt überhaupt nicht. Das war kein Referendum über den Austritt aus der EU und das Ende der Europäischen Union. Das war das Abstimmen über einen Vertrag,
um die Verfassung.
Dieser Verfassungsvertrag kam nie.
Verfassung. Und das ist ein Beweis dafür, wie antidemokratisch die EU ist. Die Antwort hat nicht gepasst. Die haben dann gesagt, ach, jetzt ist ein Vertrag, wir brauchen kein Referendum
mehr. Aber hat der Großbritannien nicht zugestimmt, Herr Kevel? Hat der Großbritannien nicht zugestimmt?
Was? Zu was?
Zu dem Lissabonner Vertrag?
Ja, das Parlament, aber niemand hat das Volk gefragt, ob wir das wollten.
Und das ist keine Demokratie, wenn das Parlament gefragt wird?
Nein, aber es geht so grundlegend und die Parlamentarier sind nur Politiker und die müssen irgendwann auf die Wähler hören. Und das haben wir getan. Und die EU hasst das, weil sie Angst davor hat, dass die Bevölkerung in der EU nicht so begeistert sind.
Und Sie lehnen den Parlamentarismus ab, wenn Sie sagen, dass Entscheidungen des Parlaments keine demokratische Grundlage haben? Verstehe ich Sie da richtig?
Entschuldigung, nochmal. Das habe
und Sie lehnen den Parlamentarismus ab, weil Sie der Meinung sind, dass Entscheidungen in den Parlamenten keine demokratische Grundlage haben?
Nein, das sage ich nicht. Was ich sage ist, da ist ein Referendum und es muss respektiert werden vom Parlament. Das ist demokratischer als das Alltagsgeschäft im Parlament. In ganz großen Fragen darf man ein Referendum halten.
Herr Lukas dazu vielleicht. Von Brite zu Brite sozusagen. Was sagen Sie Ihrem Landsmann?
Also ich denke, wir sollten noch kurz zurück in die Geschichte gehen und versuchen, das etwas besser zu verstehen. Also ich kann mich sehr gut an meine Kindheit erinnern in Großbritannien. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Großbritannien eben ein Trauma zu durchleben, nämlich den Verlust des Weltreiches. Und ich weiß noch, das war für die Generation meiner Eltern eine extrem schwere Geschichte. Und ich glaube, diese Trauma hält gewissermaßen bis heute an. Also damals hat Dean Acheson Anfang der 60er Jahre, er war nicht mehr Außenminister der USA, aber er gab einen Vortrag in London und sagte einen sehr klugen Satz. Er sagte, Großbritannien hat ein Weltreich verloren, aber keine Rolle mehr der modernen Welt gefunden. Und man hatte damals, da war Edward Heath, der später Premierminister wurde, hat eine maßgebliche Rolle gespielt. Er hatte gesagt, unsere Zukunft liegt in der Europäischen Gemeinschaft. Aber dann hat leider de Gaulle Nein gesagt, weil er gesagt hat, die Engländer sind sowieso nur ein amerikanisches U-Boot und die werden alles kaputt machen. Jetzt letzten Endes war Großbritannien am Ende der 60er Jahre der kranke Mann Europas. Die Wirtschaft war kaputt. Mitte der 70er Jahre gab es Massenarbeitslosigkeit, eine sehr hohe Inflationsrate. Und letzten Endes hat das Land gesagt, unser Heil kann nur in Europa liegen. Natürlich wusste man damals nicht, dass irgendwann mal daraus eine politische Union entstehen würde. Aber natürlich haben die Engländer die Chance mit beiden Händen gegriffen und vor allen Dingen Margaret Thatcher hat maßgeblich dran gebaut, dass wir überhaupt einen Binnenmarkt haben. Und diese Sache war natürlich für Großbritannien sehr, sehr nützlich. Aber die Problematik begann eben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als man verhandelt hat über Maastricht. Und Frau Thatcher hatte dann selbst begonnen, Zweifel zu haben, ob das nicht zu weit geht, politisch, wirtschaftspolitisch und so weiter und so weiter, ob man da nicht Souveränitätsverluste erleiden würde.
Graham Lucas, ich würde gerne ganz kurz vor den Nachrichten dem Hörer noch die Gelegenheit geben, Herrn Cavill, der uns angerufen hat, die Frage zu beantworten, die ich jetzt noch einmal kurz einspeisen möchte. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Boris Johnson, dass die Briten reine Rosinenpickerei betreiben, die wollen alle Vorteile des Binnenmarkts haben, aber keine Pflichten übernehmen?
Sie wollen Zugang zum Binnenmarkt, aber nach vernünftigen Regeln. Und Rosinenpickerei, was wollen die Franzosen mit unserer Fischerei? Wir können ewig darüber reden. Ach, sie sind sowieso Politiker, die lügen alle.
Nein, das tun wir nicht.
Jetzt wird's.
Bitte, Frau Brandt,
ich wollte ein bisschen provozieren.
Nein, also wir können auch, wenn Sie sagen, die Stimmung ist schlecht und selber nur provozieren und Unwahrheiten behaupten, dann dürfen Sie sich nicht darüber wundern, dass wir vielleicht auch irgendwann auch sagen, jetzt reicht's. Ja. Und wir sind aber trotzdem weiterhin bereit, permanent mit Großbritannien zu verhandeln. Und das tun wir auch weiterhin. Ich habe vorhin selber gesagt, wir sollten es nicht aufgeben. Und ich hoffe, dass wir eine gute Lösung finden. Aber Sie haben gerade auf die Frage nach der Rosinenpickerei selber gesagt, Sie hätten gerne weiterhin Zugang zum Binnenmarkt, aber mit anderen Regeln. ja, wenn Sie andere Regeln mitbestimmen wollen, dann bleiben Sie im Binnenmarkt, dann können Sie die Regeln mit definieren. Das hat Großbritannien sehr erfolgreich getan. Großbritannien war einer der wichtigsten Akteure, der die Regeln des Binnenmarkts mit definiert hat. Das ist die Entscheidung, rauszugehen, dass man nicht mehr über die Regeln mitbestimmt, sondern wenn man Zugang haben will, dann nur noch Empfänger von Regeln ist. Aber das war die Entscheidung Großbritanniens und nicht unsere.
Ganz kurz noch Herr Kriechbaum dazu, bitte.
Ja, also es ist in der Tat so, wer mitgestalten will, muss dabei bleiben. Ich kann nur sagen, join the club, dann können Sie auch weiter die Regeln des Binnenmarktes mit bestimmen. Das ist ja das große Problem immer für die Schweiz. Die Schweiz, die ja genau dieses ähnliche Modell hat, Zugang zum Binnenmarkt, aber man steht eben außen vor der Türe. Und ich kann mich noch gut an einen Besuch erinnern in Bern und da sagten die, gut, Herr Kriechbaum, dass Sie da sind. Wir haben da ABCDE als Forderung. Ich habe gesagt, wenn Sie die haben, kommen Sie dazu, dann können Sie das auch alles umsetzen. Aber ich werde hier nicht der Steigbügelhalter sein. Das ist nun mal so in Europa. Und dann muss man eben auch mitmachen und sich nicht verschließen.
Otto Dietrich Schreiber hat uns geschrieben, ich zitiere mal, Johnson hat einen großen Rückhalt für seinen No-Deal-Austritt in der Bevölkerung. Die EU, die erpresst mit Androhungen von Strafzöllen das Fallenlassen englischer Souveränität. Welches Land und welche Regierung würde sich das gefallen lassen? Das ist die Meinung von Otto Dietrich Schreiber. Und Herr oder Frau Klei schreibt uns, nach meiner Meinung tarnt Herr Johnson vorübergehend seine Motive und Ziele, indem er durch sein bisheriges, chaotisches, teils tölpelhaftes Auftreten politische Mitbewerber und die Medien im falschen Glauben lässt, ihm mangelt es an Strategie, Weitsicht und Durchsetzungsstärke. Boris Johnson erhofft sich aus der bewährten Mixtur des Unterschätztwerdens durch gestellte Unfähigkeit in Stilfragen und Unberechenbarkeit das Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben, um auf unorthodoxen Wegen seine Ziele eines autonomen Großbritanniens zu erreichen. Durch den harten Brexit sollen, wenn nötig, alle bisherigen Spielregeln annulliert werden und damit ein ganz neues Spiel nach den Interessen Großbritanniens aufgezogen werden. Das ist die Meinung von Herrn oder Frau Klei. So, dann kommen wir mal ein bisschen zu den Punkten. Was sind eigentlich die Gründe, die bisher dazu geführt haben, dass die Verhandlungen so festgefahren sind? Franziska Brandner, vielleicht Sie zunächst. Da sind die drei Stichworte Fischereipolitik, Wettbewerbsbedingungen und welche Institutionen, welcher Rahmen soll gelten bei Streitfragen? Vielleicht fangen wir mal bei den Wettbewerbsbedingungen an. Wie wichtig ist es denn, dass die EU darauf besteht, dass es da gleiche Bedingungen gibt, Waffengleichheit sozusagen?
Also der Gedanke ist ja der, immer unter der Voraussetzung, dass die Briten weiter Zugang haben wollen, und zwar unbegrenzten und unbeschränkten zu dem europäischen Binnenmarkt.
Ohne Zölle, ohne Quoten.
Ohne Zölle, ohne Quoten, ohne Mengenbegrenzungen, absoluter Freihandel. Auch ohne, dass extra nochmal dann alles getestet wird. Also dass man zum Beispiel dann die Zulassung, die dort gilt, auch bei uns gilt, dass die Produkte auch auf unseren Markt gehen können. Das ist sehr weitreichend. Wenn die Briten das nicht wollten, bräuchten wir über fairen Wettbewerb in der Art und Weise nicht diskutieren. Aber unter der Voraussetzung, dass Großbritannien das möchte, müssen wir sicherstellen, dass wenn zum Beispiel in Großbritannien der Staat sagt, er geht jetzt massiv in die Unterstützung seiner einzelnen eigenen Unternehmen.
Mit Subventionen.
Mit Subventionen, mit staatlichen Subventionen und unterstützt sie dadurch sehr stark. Und dadurch können deren Produkte billiger sein als die Produkte der europäischen Unternehmen, die nicht die gleiche staatliche Subventionen bekommen. Und dafür gibt es innerhalb der EU einen Rahmen, ist der Rahmen der staatlichen Beihilfen. Da kontrolliert die Europäische Kommission, ob eine staatliche Unterstützung, Subvention fair ist. Das möchten die Briten nicht. Also sie sagen, wir möchten gerne in Zukunft staatlich subventionieren, wie es uns genüge ist, aber wir möchten trotzdem komplett den Zugang zum Binnenmarkt. Zweiter Punkt, ich sage es ganz konkret, Emissionshandel, Klimaschutz. Die Europäische Union wird sich auf ein stärkeres Klimaziel verpflichten, die Großbritannien auch. Und wir werden sicherlich den europäischen Emissionshandel, in dem Großbritannien momentan noch dabei ist, reformieren und auch stärken. Wenn die Briten das nicht machen sollten, dann haben die Unternehmen dort günstigere, in Anführungsstrichen, für das Klima schädlichere, aber erstmal billigere Bedingungen zum Produzieren. Die Produkte können aber trotzdem genau auf unseren Binnenmarkt kommen, wie wenn sie innerhalb Deutschlands produziert werden. Das heißt, unsere deutschen Unternehmen wären dann benachteiligt. Das können wir nicht zulassen. Und der zweite Punkt, der ist auch sehr, sehr wichtig, ist die Frage, was passiert, wenn sich eigentlich eine Seite nicht an den Vertrag hält? Und wir haben gesehen, dass Johnson bereit war, schon den letztes Jahr ausverhandelten Austrittsvertrag, den er selber verhandelt hat, den Brexit-Vertrag, den er selber durchs Unterhaus gebracht hat, in Frage zu stellen durch das sogenannte Internal Market Bill. Das heißt, er ist jemand, der bereit ist, internationale Verträge nicht einzuhalten. Und dann müssen wir klären können, was sind dann die Konsequenzen? Dann braucht es Sanktionsmöglichkeiten. Auch die verweigert bis jetzt Großbritannien. Das heißt, es ist wirklich diese Rosinenpickerei. Man möchte gerne bitte alle Zugänge haben, alle Vorteile des europäischen Binnenmarktes. Man möchte auch gute Verträge haben, aber sich dann nicht an sie halten müssen und an keinerlei Regeln. So geht es leider nicht.
Und Gunter Kirchbaum, es geht auch um Arbeitsstandards beispielsweise. Sie haben gesagt, das müsste auch für die Zukunft gelten, dass dann Großbritannien die europäischen Standards akzeptiert bei freiem Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Jetzt sagt aber Boris Johnson, es kann doch nicht sein, wenn Europa die Standards verändert, dass wir das dann auf alle Zeit hin einhalten müssen. Wo ist denn da bitte unsere Souveränität? Muss man das nicht akzeptieren, nachvollziehen können?
Nun, das lässt sich sicherlich auch argumentativ begründen, was Herr Johnson sagt. Aber nochmal, es geht ja darum, dass Großbritannien den Zugang in den Binnenmarkt haben möchte. Es zwingt sie ja keiner dazu. Nur wenn man ihn haben möchte und wenn man ihn will, dann muss man auch nach gemeinsamen Spielregeln spielen. Es kann nicht sein, dass zwei Mannschaften auf dem Fußballfeld stehen, untereinander konkurrieren und im Wettbewerb stehen, aber für die eine Mannschaft gelten andere Regeln als für die anderen. Bei der einen ist das Handspiel erlaubt und bei der anderen nicht. Das kann so nicht funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier mit gemeinsamen Regeln arbeiten, so wie das für andere Länder, Schweiz, Norwegen, Island etc. auch gilt. Und hier müssen wir schon gucken, dass wir keine zweierlei Standards schaffen und damit die eigene Wirtschaft benachteiligen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der dritte Aspekt, der ja auch in Streit steht, ist für uns die Fischerei. Mhm. Das spielt für Deutschland im Vergleich zu vielleicht anderen Ländern weniger
eine Rolle. Belgien.
Und weil vorhin Herr Macron so gelobt wurde für seine harte Haltung, das hat natürlich damit zu tun, dass er die französische Wirtschaft vor allem schützen will und da sich für die französischen Fischer ins Zeug wirft. Das ist also auch da eine sehr heimatnahe Politik, die da gefahren wird. Wir müssen schauen, dass wir zusammenbleiben als Europäische Union. Und da macht Michel Barnier einen exzellenten Job. Er führt für uns die Verhandlungen. Und wir hatten in Berlin vielfach Delegationen aus Großbritannien, aus dem Unterhaus, aus dem Oberhaus, die dann auch gesagt hatten in der Vergangenheit, ja, passt mal auf, ihr habt doch die Automobilindustrie, die ist doch für euch so wichtig. Und wir hätten vielleicht das und können wir da nicht und so weiter. Ich hatte immer gesagt, und auch der Europaausschuss in Toto des Deutschen Bundestages, ja, für uns zusammen führt Michel Barnier die Verhandlungen und da gibt es kein Aufsplitten. Und wie schräg hier Boris Johnson unterwegs ist, unterstreicht doch seine Äußerung vom gestrigen Tage, als er gesagt hatte, er sei ja bereit, mit einzelnen Hauptstädten zu reden. Nein, genau darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass hier Einzelne herausgepickt werden, sondern es ist die Europäische Kommission und Michel Barnier macht das großartig.
Wir wollen auf die andere Seite trotzdem auch nochmal schauen. Wir haben ja viel Kritik an Großbritannien und Boris Johnson gehört, aber wir wollen auch kritisch auf die Seite der Europäischen Union schauen. Graham Lucas, der britische Publizist, ist bei uns in der Runde. Herr Kirchbaum hatte gerade eben den Punkt Fischerei aufgerufen. In der Tat ist ja auch einer der Knackpunkte. Die EU, die pocht ja weiterhin darauf, dass europäische Fischer in den Gewässern Großbritanniens fischen dürfen. Hätte man da nicht schon längst von Seiten Europas mal einsehen müssen, dass Großbritannien jetzt wieder voll souverän ist und dass Europas Fischer da einfach nichts zu suchen haben?
Herr Lucas. Ich meine, dieses Problem geht geht Jahrhunderte zurück. Das ist, hat weniger mit der EU zu tun als mit der Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass die französische Kriegsmarine im 13. Jahrhundert gegründet wurde, um eingreifen zu können bei Auseinandersetzungen über Fischereirechte.
Und jetzt werden ja wieder Patrouillenboote wieder aktiviert, um möglicherweise...
Der britischen Navy.
Jetzt ja, der britischen Navy.
Genau. Ja, und jetzt werden...
Ist das eine Gefahr?
Ganz, Jetzt werden ganz vier Patrouillenboote fertig gemacht mit ein paar Hubschraubern, um die französischen Fischer im Ärmelkanal fertig zu machen.
Ja.
Ich meine, das ist eine populistische Steilvorlage für Boris Johnson.
Aha.
Aber ganz im Ernsten, es ist ja klar, wenn Großbritannien nicht mehr in der EU ist, dann muss sie natürlich das Recht haben, über ihre Fischereigründe in ihren Küstengewässern zu bestimmen. Das ist aber, glaube ich, ein Problem, was man ja lösen kann. Also man hat, denke ich mal, durchaus die Möglichkeit, eine Übergangsfrist zu vereinbaren und dann in den nächsten Jahren ganz konkret über Quota zu verhandeln und zu sagen, okay, welche Schiffe dürfen wie viel Fische eben aus dem Meer holen. Das Problem ist natürlich so aufgebauscht worden, dass man so Grundfakten vergisst. Für Großbritannien selber beträgt die Fischereiwirtschaft, glaube ich, 0,1% des Bruttosozialproduktes.
Ja.
Das ist sowas von geringer Bedeutung für Großbritannien. Und dann kommt noch hinzu, der Fisch, den der Engländer gerne isst, kauft er in Europa. Und der Fisch, den der Europäer gerne isst, kauft er in Großbritannien. Das heißt, hier gibt es ein gemeinsames Interesse. Aber der Grund, warum es aufgebauscht wurde, ist halt, dass die Konservativen viele Parlamentssitze besitzen. Haben in den Gegenden, wo die Fischereiwirtschaft in den letzten 50 Jahren sehr stark im Niedergang begriffen war. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich war in den 70er Jahren war ich mal in Hull, das ist ein großer Fischereihafen gewesen an der Ostküste. Da waren hunderte von Fischereischiffe, die weit, weit in die Weltmeere gegangen sind, um Kabeljau zu kaufen und so weiter. Und man hatte sich dann noch einen kleinen Krieg mit Island erlaubt über die Fischereirechte dort, wo Großbritannien den Kürzeren gezogen hat. Heute, wenn man in diese Häfen an der Ostküste Großbritanniens hinfährt, sieht man nur ein paar Dutzend Schiffe. Also es sind, glaube ich, 12.000 Menschen, die dort beschäftigt sind. Das heißt, es geht eigentlich um ein soziales Problem. Diese ganze Gegend, die in Nordengland. Mal waren sie sehr stark von der Bergbau abhängig oder von der Fischereiwirtschaft. Diese Städte im Norden sind seit Jahrzehnten im Niedergang begriffen. Also die Leute sind schwerst frustriert. Und das war ja auch ein ganz großer Grund für den Brexit. Leute wie Nigel Farage, der populistische Führer von UKIP damals, er hat die Leute mobilisiert und gesagt, das hat ja nichts mit einem Niedergang hier aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Wirtschaft in eine Transformation begriffen ist, sondern das hat ausschließlich mit Europa was zu tun.
Da wurde ein Sündenbock gesucht.
Es wurde ein Sündenbock gesucht und dieses Thema Fischerei ist so emotional belastet, dass kaum einer wagt, dahin zu gehen und zu sagen, da brauchen wir aber einen Deal.
Frau Brandner, Sie bekommen gleich das Wort. Ich möchte aber vorher noch Herrn Brasch die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Aus der Nähe von München hat er uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Brasch.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihr Punkt?
Ja, mein Punkt ist der im Grunde genommen, dass jetzt im Grunde genommen ja auch Völker am Verhandlungstisch sitzen. Also das ist sicherlich eingeleitet auch durch den Brexit, durch die Abstimmung, die es da gegeben hat. Und heute sind alle Seiten irgendwo natürlich bei ihren Verhandlungen auch sehr an die öffentliche Meinung gebunden. Und das ist nicht immer ganz förderlich. Also ich habe mich gerade neulich auch mit meinem Bruder darüber sehr gestritten, welche Rolle zum Beispiel das Volk spielen darf bei einer Volksabstimmung und Ähnlichem.
Ja.
Und ich denke, es ist ganz wichtig herauszustellen, warum eigentlich immer noch verhandelt wird, warum das jetzt so lange dauert und wie wichtig das unter anderem auch sein könnte, weil es ja auch darum geht, wie die EU und die und Großbritannien in Zukunft zusammenarbeiten werden, wie weit die voneinander entfernt sein
Darum geht's, ne? Aber nochmal kurz zurück zum Thema Volksabstimmung. Sie haben das gerade so angedeutet, Sie haben sich mit Ihrem Bruder gestritten. Welche Meinung sind Sie denn? Welche Bedeutung dürfen denn Volksabstimmungen haben aus Ihrer Sicht?
Ja. Ja? Ich bin ein Anhänger der repräsentativen Demokratie in solchen Fällen. Also ich bin der Meinung, dass die Bevölkerung sich natürlich einmischen soll und mit ihren Abgeordneten sprechen soll und nach Möglichkeit auch in der Politik engagieren soll. Aber ich glaube, die Thematik Brexit ist so kompliziert, dass ich meinem Bruder nachher, der anderer Meinung war, gesagt hat, ich würde selbst gar nicht an dieser Abstimmung teilnehmen wollen, weil ich glaube, obwohl ich mich sehr für Politik interessiere, dass ich das gar nicht so hundertprozentig kann. Und selbst Abgeordnete werden da vielleicht manchmal schwierig.
Es hat sich hoffentlich nicht zu einem riesigen Familienstreit entwickelt. Schönen Dank, Herr Brasch, für Ihren Anruf. Wir gehen weiter nach Köln, zu Herrn Opitz, bitte. Schönen guten Morgen, Herr Opitz.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Frage, Ihr Anstoß?
Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Also ich war am Tag des Referendums war ich in Brighton. Mein Sohn hat dort ein halbes Jahr studiert. Ich bin in ganz England unterwegs gewesen, habe mich sehr intensiv mit dem Brexit beschäftigt, wie viele andere auch. Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, dass der Brexit überwiegend innerenglische Gründe hat, nämlich eine wachsende, brutale Spaltung, eine wachsende Gruppe der Leute, denen das Geld nicht mehr reicht. Die Zunahme der Tafeln hat sich verzehnfacht, die Obdachlosigkeit steigt und. Eben wurden schon angesprochen, die Verelendung der alten Kohlereviere. Und an allem sollte Europa schuld sein. Punkt. Was ist mein Punkt? Ich glaube, dass im Augenblick es nur noch darum geht, dem anderen dem schwarzen Peter zuzuschieben. Boris Johnson möchte sagen können, seht ihr, die EU bricht ab. Ich bin es doch nicht.
Das heißt, was schließen Sie daraus? Was sollte man daraus schließen?
Ich glaube, im Augenblick geht es nicht mehr um die Sache. Also ich habe mich gerade sehr nachdenklich gemacht, ein langes Gespräch mit einem jungen Engländer in einem Pub, der sagte, ich bin überzeugter Europäer, aber wir müssen aus Europa raus. Da habe ich ihn gefragt, warum? Sagt er, damit wir endlich unsere eigenen Probleme lösen.
Oder zumindest aus der EU raus. Taking back control, das ist ja das Schlagwort.
Schön. Genau. Er sagte, ich will das nicht, aber das Land verrottet. Oh, ich könnte ganz viele Beispiele nennen. Ja. Wenn Sie nach Devon fahren, die schönen ländlichen Dörfer, die Bauern gibt es häufig nicht mehr. Wer wohnt da jetzt? Wer hat die Ferienwohnung? Die Banker von der Bank of England.
Herr Opitz, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Eindrücke. Schönen Dank für Ihren Anruf aus Köln. Das war sehr bereichernd. Ich möchte die letzten Minuten der Sendung vielleicht noch mit einem kleinen Ausblick beenden. Wenn es jetzt doch zu einem harten Brexit kommen sollte und die Zeichen stehen ja danach so ein wenig, welche Folgen hätte das jetzt mal, abgesehen von der Wirtschaft, vielleicht mal ein kurzer Blick auf Nordirland? Frau Brandner.
Jetzt stehen so viele Fragen im Raum. Also mit Blick auf Nordirland ist ja das Gute, dass wir einen Austrittsvertrag haben und dass deswegen die Situation dort nicht so gefährlich ist wie vor einem Jahr. Wir haben auch mit Blick auf die Situation der Bürgerinnen der Europäischen in Großbritannien und andersrum der Britischen bei uns ja auch Lösungen gefunden. Das heißt, es ist nicht das Gleiche wie vor einem Jahr, sondern es betrifft in erster Linie und stark den gesamten Wirtschaftsbereich. Deswegen glaube ich, muss man trotzdem weiter verhandeln, weil es wäre trotzdem nicht gut für beide Seiten, wenn wir jetzt am 1.1. kein Abkommen haben. Aber es ist auch nicht die gleiche dramatische Situation wie vor einem Jahr.
Sie sehen nicht die Gefahr, dass dann doch noch es zu einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland kommt im Zuge der nächsten Wochen, Monate?
Nein, das Austrittsabkommen, es wurden jetzt auch die Regeln, auf die hat man sich einigen können zwischen Großbritannien und der Europäischen Union mit Blick auf die Umsetzung des Vertrages, auch dass die Europäische Union kontrollieren kann, auch überraschend kontrollieren kann. Darauf hat man sich letzte Woche geeinigt. Deswegen bin ich da optimistischer, dass man das auch hinbekommt. Und übrigens mit Blick auch auf die Fischerei, wenn Sie mir es noch kurz erlauben, die EU hat an sich natürlich anerkannt, dass es die Gewässer Großbritanniens gehen. Es geht ja in den Verhandlungen nur noch darum, macht man jetzt einen jährlichen Quotenbeschluss Schluss oder macht man da vielleicht eine längerfristige Perspektive? Das heißt, da ist man schon sehr weit ins Detail in einzelne Fischsorten, die, glaube ich, keiner von uns am Tisch kennt, in denen man da schon reingegangen ist. Und man sieht an dem Punkt, dass Europa trotzdem, finde ich, auch ein Friedensprojekt ist, dass es eben hilft, mit solchen Grenzen umzugehen.
Bleiben wir trotzdem beim Thema Nordirland nochmal einen Moment. Graham Lucas, bitte, sind Sie da auch so entspannt wie Frau Brandner?
Ja, also man darf nicht vergessen, wie Boris Johnson versucht hat, Öl ins Feuer zu gießen. Vor einem Jahr, anderthalb Jahren, er hatte gesagt, es würde nie Kontrollen geben zwischen Großbritannien und Nordirland und so weiter und so weiter. Das war natürlich alles Humbug. Jetzt hat man in den letzten Tagen die Kuh endlich vom Eis geschafft. Michael Gove hat mit dem stellvertretenden europäischen Präsidenten gesprochen, Kommissionspräsidenten gesprochen und die Streitpunkte beiseite gelegt. Es wird Kontrollen geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grenze zwischen Nordirland und der Republik offen bleibt und auch problemlos bleibt. Also da bin ich auch sehr erleichtert.
Okay, da haben wir dann offenbar Konsens. Herr Kriechbaum, Sie können korrigieren, denn an Sie die Frage, Frau Brandner hat es gerade gesagt, die Hauptprobleme sind auf wirtschaftlichem Gebiet, falls es zu einem No-Deal und einem harten Brexit kommen sollte. Wenn es dann sich so entwickeln sollte, dann würden ja die Regeln der Welthandelsorganisation WTO zwischen EU und Großbritannien dann gelten mit entsprechenden Zöllen auf alle möglichen Warengruppen. Wäre das eigentlich so schlimm? Wie schlimm wäre das?
Also in der Tat, wer hätte dann das Land nur noch WTO-Niveau, dann mit dem entsprechenden Zollregime. Im Übrigen sind es auch, weil das die Wortmeldung von Herrn Schreiber war, keine Strafzölle, sondern das gilt eben für alle anderen Länder auch. Außer man hat ein Freihandelsabkommen, da haben wir 130 an der Zahl ungefähr seitens der Europäischen Union, dann sieht sowas schon etwas anders aus. Aber das hätten wir ja genau nicht mit Großbritannien. Und ich würde gerne noch kurz aufgreifen, nicht Nordirland, sondern vielmehr Irland. Wir müssen natürlich schon darauf schauen, im Falle eines Hard Brexit, dass die dortige Wirtschaft nicht infektiös wird. Denn diese ist nochmal hier ganz anders dem Ganzen ausgesetzt. Und um die Frage auch oder die Wortmeldung von Herrn Opitz noch aufzunehmen, ich möchte das ausdrücklich unterstreichen, was er gesagt hat, nämlich Johnson steht innenpolitisch unter einem enormen Druck. Unter einem ganz enormen Druck. Die Corona-Krise lausig gemanagt. Das NHA, also das Gesundheitssystem NHS, ist am Boden liegend. Anders kann man es eigentlich kaum mehr sagen. In Schottland reflektiert Frau Sturgeon, die dortige Vorsitzende der größten Partei, über ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Denn dort ist man ganz klar mehrheitlich für einen Verbleib, war das ja auch bei dem Abkommen. Das heißt, innenpolitisch ist wirklich Feuer unterm Dach und so versucht er natürlich, den schwarzen Peter dann rüberzuschieben nach Brüssel.
Frau Brandner, Herr Kriechbaum, wir haben nicht mehr so ganz so viel Zeit, deswegen ganz kurz an Frau Brandner die Frage noch, wie schlimm wäre es, wenn der Handel jetzt in Zukunft nach WTO-Regeln gelten würde, denn die Automobilindustrie in Deutschland zum Beispiel, die warnt ja auch davor.
Die Automobilindustrie Deutschlands warnt aber noch mehr davor, dass man den europäischen Binnenmarkt gefährdet. Mhm. Und ich glaube, das ist eine gute Abwägung, die sie getroffen hat. Es wäre nicht schön, es ist nicht wünschenswert, deswegen soll auch weiter verhandelt werden. Aber wie gesagt, es wäre nicht die gleiche dramatische Situation wie vor einem Jahr. Deswegen müssen wir auch standhaft bleiben, dürfen jetzt nicht in Panik verfallen. Und ja, der schwarze Peter hat Herr Opitz absolut recht, er wird versucht, hin und her zu schieben. Am Ende, glaube ich, werden die Populisten den immer bei der EU abladen. Deswegen können wir auch konsequent bleiben. Und wenn Sie mir erlauben, was Herr Brasch gesagt hat, dass bei dem Referendum ging es ja nur darum, ob man rausgeht. Und die Frage war nicht, was wollen wir danach? Und das ist eben diese Schwierigkeit, dass seither es keine Einigkeit innerhalb Großbritanniens gibt, wo man eigentlich hin will. Und diese Debatte, die können nur die Briten führen, die können wir ihnen auch nicht abnehmen.
Okay, vielen Dank, Frau Brandner. Graham Lucas, Sie sollen das letzte Wort bekommen hier in der Runde. Was denken Sie? Weiß Boris Johnson überhaupt selbst eigentlich schon, ob er jetzt einen Deal möchte oder nicht? Wie schätzen Sie das ein?
Nein, ich glaube nicht, dass er es weiß. Das entscheidet er, glaube ich, extrem kurzfristig. Und er wird natürlich überlegen, ganz genau, wie die anderen Gesprächsteilnehmer angedeutet haben, wie er mit seinen innenpolitischen Schwierigkeiten klarkommt. Also er darf natürlich aus seiner Sicht überhaupt nichts akzeptieren, was seine Mehrheit im Parlament gefährdet. Er hat eine Mehrheit von 80, aber leider sind es um die 60 Hardliner, die ihn jederzeit stürzen können. Sie haben auch in den letzten Tagen gedroht, ihn zu stürzen, falls er etwas zurückbringt, was sie als Verrat ansehen. Verrat an ihrem Konzept für die Zukunft, und das lautet ganz eindeutig Singapur an der Themse, ein Scheiterhaufen von Standards, die man aus der EU kennt in allen Bereichen, Arbeitsrecht, Umwelt und so weiter und so weiter. Also das ist die große Stoßrichtung der Hardliner. Sie sehen ihre Zukunft in Asien und nicht in Europa und sind auch gerne bereit, die Beziehung zu Europa zu opfern. So ist die Realität. Und ich gebe dem Vorredner auch recht, das ist etwas, was die Briten, vor allen Dingen die englischen Nationalisten, unter sich ausmachen können. Es kann gut sein, dass Schottland, dass Frau Sturgeon im Mai bei den Wahlen einen riesen Sieg erringt, ist sehr wahrscheinlich. Und dann ist die Frage, ob Johnson den Druck standhalten kann und verhindern kann, dass es zu einem zweiten Referendum über die Unabhängigkeit kommt. Ja, und dann könnte durchaus Schottland den EU-Beitritt beantragen.
Herr Lukas, wir müssen an der Stelle leider einen Punkt machen. Die Sendezeit ist vorbei. Showdown zwischen EU und Großbritannien droht jetzt ein harter Brexit. Wir haben diskutiert mit Franziska Brandner von Bündnis 90 Die Grünen, Gunter Kriechbaum von der CDU und mit Graham Lukas. Ich danke Ihnen allen für diese lebhafte und interessante Diskussion. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten, danach dann Umwelt und Verbraucher.